Deutschlandfunk, Kultur heute.
Andy Warhol und Pablo Picasso, Home Alone. Das Museum Ludwig in Köln war heute menschenleer, denn gleich gegenüber, auf der anderen Rheinseite, beginnt wohl in diesen Minuten die Entschärfung von 3 Weltkriegsbomben. Und das Museum Ludwig mit seinen Pop-Art, seiner Picasso- und seiner Expressionismus-Sammlung liegt mitten in der sogenannten Gefahrenzone, ist also von der Evakuierung betroffen. Was das für ein Haus mit derartigen Kunstschätzen bedeutet, wenn niemand vor Ort sein kann, darüber sprechen wir gleich mit dem Museumsdirektor Yilmaz Civior. Außerdem geht es bei uns um die Berliner Rede zur Poesie und um das gefährdete Weltkulturerbe auf der griechischen Insel Delos und um Shakespeares Titus Andronicus, gespielt vom Gefangenenensemble Aufbruch in Berlin. All das in dieser Ausgabe von Kultur heute mit Maja Ellmenreich am Mikrofon. Heute herrscht Ausnahmezustand in Köln. Und das, obwohl man in dieser Stadt eigentlich gewohnt ist, wegen Bombenfunden die Wohnung zu räumen, Umwege zu fahren und die Pläne zu ändern. Aber gleich 3 Weltkriegsbomben auf einmal zu entschärfen, das hat selbst im einst zu fast 90% zerstörten Köln Seltenheitswert. Von den Evakuierungen betroffen sind Wohn- und Krankenhäuser, Altenheime, Schulen, Straßen und Schiffsverkehr und auch Kultureinrichtungen. So etwa das Museum Ludwig mit seiner bedeutenden Sammlung von Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Am Telefon begrüße ich jetzt den Direktor Yilmaz Civior. Guten Abend, Herr Civior.
Ja, guten Abend, Frau Ellenreich.
Hat es das schon mal gegeben, das Museum Ludwig komplett menschenleer, noch nicht mal jemand vom Wachpersonal in den Ausstellungsräumen?
Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, also in den letzten 10 Jahren nicht.
Okay, was mussten Sie für diesen Sonderfall für Vorkehrungen treffen? Viel Zeit hatten Sie ja nicht, ne? Am Montag, also vorgestern erst, sind die Bomben gefunden worden.
Ja, aber das bedurfte auch nicht so großer Vorbereitung. Das Haus ist ja scharf geschlossen. Wir also alarmgesichert mit einer direkten Sicherung zur Polizei. Also gesetzt den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass jemand durch diese ganzen Polizeiabriegelungen, die ja in der Stadt jetzt sind, noch da durchgekommen wäre. Das wäre sofort dann gemeldet und die Polizei hätte das sofort mitbekommen. Was wir machen mussten, war die Organisation quasi der Kolleginnen und Kollegen. Also dass die das Wachpersonal musste natürlich informiert sein. Unser Wachleiter, der Herr Stoiker, meinte spaßhalber, dass er jetzt mehr zu tun hat, als wenn er regulär arbeiten würde, weil halt alle informiert werden müssen. Weil auch überlegt werden muss, wie sobald die Bombe, und das scheint ja jetzt in wenigen Minuten oder sagen wir in der nächsten Stunde sehr wahrscheinlich entschärft ist, dass dann sofort auch wieder das reguläre Wachpersonal, was immer im Haus ist, das dann sofort da wieder beginnen kann.
Okay, also eher organisatorischer Aufwand. Angst um die Kunst haben Sie also nicht gehabt oder klingt das ohnehin zu pathetisch?
Sicher nicht. Nein, Angst um die also da mache ich mir eher Sorgen, wenn wir regulär geöffnet haben und jemand ist mal unachtsam. Oh Gott sei Dank passiert das sehr, sehr selten, dass man jemand zurückschreitet und ein Bild berührt. Also wir haben ja auch im Haus dann die Bewegungsmelder, die auch unseren Besuchenden anzeigen, wenn sie an die Arbeiten zu nahe kommen.
Wie sehr schmerzt Sie ein solcher geschlossener Tag finanziell? Es sind ja derzeit mehrere Sonderausstellungen zu sehen, ne? Und wahrscheinlich bekommen Sie die Einbußen nicht rückerstattet.
Ja, das, ich meine, wir sind ja ein städtisches Museum, also das ist einfach Geld, was der Stadt dann, der Stadt Köln fehlt. Und wir haben ja im Moment eine sehr beliebte Ausstellung von Francis Alles, dem belgischen Künstler, der die Kinderspiele bei uns, große Videoprojektion zeigt. Und wir haben am Tag bis zu über 1000 Besuchende. Und auch unsere Fotografieausstellung, Street Photography, wird sehr gut angenommen. Und das heißt also, mir tun die Menschen leid, die dann vielleicht versucht haben, heute zu kommen und nicht reinkommen konnten. Aber man muss auch sagen, wir haben das sofort, seit gestern ist es auf der Homepage, ist ein großer Vermerk. Also sofort, wenn man die Seite, Museumsseite aufruft, steht, dass wir heute evakuiert sind. Und vielleicht ein kleiner Trost ist, dass ja morgen der lange Donnerstag ist. Das heißt, Alle Kölnerinnen und Kölner kommen umsonst ins Museum Ludwig bis 22 Uhr, also von 10 bis 22 Uhr. Und ich hoffe, das kompensiert die ein oder anderen, die heute versucht haben, die Ausstellung von Francis Alles Street Photography oder Pauline Embarek zu sehen. Oder unsere Sammlung, Sie haben es erwähnt, Picasso und Warhol, Marisol, die ganzen wirklich bedeutenden Künstlerinnen und Künstler. Also morgen, langer Donnerstag. Ich hoffe, das, wie gesagt, hilft ein wenig.
Da spricht sozusagen der Direktor mit der Stimme des Gastgebers. Nur ein offenes Museum ist ein gutes Museum.
Absolut.
Ja, auch das Museum Ludwig in Köln ist von der großen Evakuierung der Innenstadt betroffen. Ganz herzlichen Dank an den Museumsdirektor Yilmaz Civior für diesen Blick hinter die Kulissen.
Sehr gerne.
Während in Köln also alles getan wird für den Schutz der Kunstschätze, ist wertvolles Kulturgut im Ägäischen Meer tatsächlich in Gefahr. Dem UNESCO-Weltkulturerbe auf der Insel Delos steht das sprichwörtliche Wasser bis zum Hals, wenn nicht sogar noch darüber hinaus. Der steigende Meeresspiegel bedroht die geschichtlich so bedeutsame Insel. Nun haben sich dort Experten getroffen, um zu beraten, was getan werden kann. Unser Korrespondent Moritz Pompel berichtet.
Dort, wo in der griechischen Mythologie Apollon und Artemis auf die Welt gekommen sind, steht heute eine antike Säule mitten im Wasser. Die Wellen drücken bei stürmischem Wind ans Ufer direkt an die Ruinen des UNESCO-Welterbes heran. Ein antikes Theater gibt es auf Delos mit einem großen ehemaligen Wohnviertel drumherum, voller antiker Mosaike und Statuen. Bis zu 30.000 Menschen haben hier im Zentrum der Kykladen einmal gelebt und eine der beeindruckendsten Ausgrabungsstätten Griechenlands hinterlassen. Die Archäologin Veronique Chankowski von der École Française d'Athènes arbeitet seit 30 Jahren auf Delos, wo heute nur Altertumsforscher und Wächter übernachten dürfen. Sie bekommt hautnah mit, wie die Insel sich verändert.
Ich erinnere mich, als ich am Anfang hierher gekommen bin, waren einige Sehenswürdigkeiten noch nicht im Wasser. Heute sind sie unter Wasser. Das Meer hat sich um etwa 20 Meter vorgearbeitet. Wir können dabei zuschauen, wie der vordere Teil von Delos immer mehr zerstört wird.
Doch auch weiter im Innern der Insel droht Gefahr. Die drei Apollon-Tempel nebeneinander, die Terrasse der Steinlöwen. All das liegt teils weniger als einen Meter über dem aktuellen Meeresspiegel. Delos, früher ein Schmelztiegel der Kulturen, Handelsknotenpunkt und Kultstätte zugleich, droht in großen Teilen im Meer zu versinken. Die wissenschaftlichen Prognosen sprechen dafür, dass der Meeresspiegel weiter und noch viel deutlicher ansteigen wird. Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber, der für die internationale Konferenz World Human Forum nach Delos gereist ist, spricht von bis zu 2 Metern bis Ende des Jahrhunderts.
Und dann, wenn dann die großen Kipppunkte überschritten werden, dann erwarte ich über die nächsten vielen 100 Jahre Meeresspiegelanstieg im Bereich von 10 bis 20 Metern. Und dann ist auf Delos alles außer die 3 Hügel sozusagen überschwemmt.
Das unbewohnte Delos mag nebensächlich erscheinen, wenn andernorts Millionen von Menschen vielleicht ihre Heimat werden aufgeben müssen. Und doch kann Delos schon heute zum Symbol werden im Kampf gegen den Klimawandel, glaubt Konferenzteilnehmer Kostas Sinolakis, griechischer Umweltingenieur an der Universität von Südkalifornien.
Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann beschlossen wird, eine Mauer zu bauen, um das Meer hier auf Delos zurückzuhalten. Aber wie lange wird das gut gehen? Es bräuchte irgendwann die nächsthöhere Mauer und immer so weiter. Das, was wir machen müssen, ist jetzt, heute, aufzuhören, CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Das Meer würde trotzdem noch mindestens 20, 30 Jahre weiter steigen. Aber wenn es uns gelingt, den Temperaturanstieg zu begrenzen, dann könnte es sich stabilisieren.
Ideen gibt es auf der Delos-Konferenz genug dafür, zum Beispiel diese hier. Klimafreundlich zu bauen, indem nicht auf die klimaschädlichen Materialien Beton, Stahl oder Ziegel gesetzt wird, sondern auf Holz und Bambus. Die Pflanzen aus nachhaltigem Anbau könnten der Atmosphäre CO2 entziehen und wegspeichern, sagt Schellenhuber.
Und jetzt kommen natürlich 1000 technische Einwände. Kann ich wirklich Wolkenkratzer aus Holz bauen? Die Antwort ist ja, kann ich inzwischen mit neuen Techniken. Kann ich es feuersicher machen? Die Antwort ist ja. Indem Sie also diese Bauwände vollziehen, reinigen Sie als Nebeneffekt die Erdatmosphäre.
Ein Blick auf die Nachbarinsel Mykonos zeigt, dass das erstmal eine Idee ist. Vielerorts entstehen neue Hotels aus Stahlbeton. Trotzdem eint die Konferenzteilnehmer die Hoffnung, dass ihre Ideen langsam die Welt verändern. Für Delos und sein Heiligtum könnte es die Rettung sein.
denn im Moment noch ist Weltkulturerbe in Gefahr. Die griechische Insel Delos droht im Meer zu versinken. Moritz Pompel berichtete. Um das Sehen und Gesehenwerden geht es der Lyrikerin Claudia Rankine. Als schwarze Frau in den USA macht sie sich stark für diejenigen, die übersehen werden. Mit ihrer Sprachkunst schafft sie Räume für Worte und Bilder und damit gegen Diskriminierung. Die 61-jährige Claudia Rankine unterrichtet kreatives Schreiben an der New York University. Ihre Gedichtbände sind vielfach ausgezeichnet worden und derzeit lebt sie als DAAD-Fellow in Berlin. Genug Gründe also, dass Claudia Rankine gestern Abend die Ehre zuteil wurde, das Poesiefestival in Berlin zu eröffnen. Mit ihrer sogenannten Berliner Rede zur Poesie. Stefanie von Oppen war für uns dabei und hat zugehört.
Just us and the blues kneeling on a neck with the full weight of a man in blue. 8 minutes and 46 seconds.
Uns allein kniet der Blues mit dem vollen Gewicht eines Mannes in Blau auf dem Hals. 8 Minuten und 46 Sekunden. Im Ernstfall wird aus I can't breathe, das Ersticken, wird es aus, Ende. Und dazu Mama, der Ruf. Ein Aufruf zu Protest, Scherben, Flammen. Nenn ihren Namen, nenn ihren Namen. Schweigen heißt Gewalt.
Wetter heißt das Gedicht von Claudia Rankine, aus dem dieses Zitat stammt und das sie in ihrer Rede in voller Länge verliest. Gewidmet ist es George Floyd, dessen Tod 2020 die Black Lives Matter-Bewegung ausgelöst hat. Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA ist eins der ganz großen Themen, die Claudia Rankine in ihrer Lyrik von Anfang an verhandelt hat. Der Titel ihrer Rede im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal in der Akademie der Künste in Berlin lautet »Schreiben als Sehen«. Denn vor dem Wort ist das Bild, zitiert sie eingangs den Kameruner Philosophen Achille Mbembe.
Achille Mbembe posits that before the word is the image.
Das Wort soll das Bild spiegeln. In einer postfaktischen und nach Mbembe vernunftfeindlichen Welt, in der die Rechtsstaatlichkeit oder anders gesagt ein klares Bekenntnis zur Wahrung der Menschenrechte zunehmend unter Beschuss der Rechtsbrecher steht, sollte uns in unserer Poetik des gelebten Lebens leiten, was zu sehen ist.
Ought to guide our poetics of being.
Und selbst Bilder müsse man in Zeiten von KI anzweifeln, so Rankine. Dennoch, Bilder schaffen wie Gedichte Räume für Assoziationen. So zeigt Rankine in ihrem hochpolitischen, von Bildmaterial begleiteten Vortrag nicht etwa Fotos von getöteten Kindern zwischen Trümmern, sondern eins von sich und ihrer Tochter, wie sie gemeinsam schaukeln. Das lasse an diejenigen denken, die nicht mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können. Geschickt umkreist sie im ersten Teil ihrer Rede die vielen sprachlichen Tabus, die heutige Debatten begleiten.
Each word that I reach for, but I'm told I cannot use, represents what I.
Jedes Wort, das ich erwäge, aber von dem man sagt, ich dürfe es nicht wählen, stellt dar, was ich sehe, wenn ich die Welt erlebe. Wenn aber meine Wortwahl nicht gegen solche Verbote angeht, die es mir erschweren, teilzuwerden, zu schauen, zu beschreiben, zu leben, wer bin ich dann? Mir wird schlicht erklärt, Leben heiße Schweigen. Leben heiße Komplizin sein.
Und die will sie nicht sein, zumal diese Wörter längst von vielen anerkannt seien.
Es sind Wörter, die ich durchaus schon verwendet habe, aber nie selbstverständlich fand, nicht zu vergleichen mit elementaren Wörtern wie Tag und Nacht, Wachen und Schlafen, geschlossen und offen, hier und jetzt. Und doch sind auch die totgeschwiegenen Wörter elementar.
Claudia Rankine schweigt sie nicht tot, nicht in ihren Gedichten, nicht in ihrer Rede.
The dead, the dying, the Israeli who knows, the Palestinian who persists, the Ukrainian who is abandoned.
Die Toten, die Sterbenden, diejenigen in Israel, die wissen, standhafte Palästinenser und Palästinenserinnen, die im Stich gelassenen UkrainerInnen, diejenigen in Russland, die wissen, Muslimas, Araber, diejenigen ohne Papiere.
In ihrer Einführung hatte die Publizistin Caroline Ehmke zuvor die Frage aufgeworfen, wie man über Dichtung reden könne, während in Gaza grausam gestorben werde. Claudia Rankine mache ihr Hoffnung. Sie könne unsere beschädigte Sprache nicht nur reparieren, sondern würde auch etwas ganz Neues wagen. Das hat Claudia Rankine an diesem Abend gezeigt.
Ich sage Wetter, aber ich meine eine Form des Regierens, die Tod austeilt und das Leben nennt. Ich sage Wetter, aber ich meine Menschen, die sich nicht aufhalten lassen, diesmal nichts und niemand vergessen. Wir erwarten den Sturm, wir stürmen, weil das, was genommen wird, zählt.
What's taken matters.
Lyrik von Claudia Rankine. Gestern hielt sie die Berliner Rede zur Poesie. Stefanie von Oppen über den Auftakt des Poesiefestivals. Immer knapper werdende öffentliche Gelder werden dem Poesiefestival ebenso zu schaffen wie dem Kulturprojekt, um das es jetzt gehen soll. Aufbruch ist der vieldeutige Name eines Theaterensembles, das seit 1997 im Umfeld der Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel existiert. Unter professioneller Regie erarbeiten Gefangene Klassiker der Bühnenliteratur. Dieses Mal Shakespeares blutrünstigen Titus Andronicus. Für die Ensemblemitglieder ist Aufbruch Leidenschaft und Hobby, aber auch Teil ihrer Resozialisierung. Umso wichtiger sei eine langfristige Planung durch finanzielle Sicherheit, sagen die Verantwortlichen. Freie Stiftungsmittel haben das aktuelle Projekt gesichert. Wie es aber ab dem kommenden Jahr weitergeht, weiß man derzeit nicht. Unser Theaterkritiker Michael Lages verfolgt die Aufbrucharbeit von Anfang an und jetzt nimmt er uns mit zur gestrigen Premiere und in die Theatergeschichte.
Ausgerechnet dieses Stück, ohne jede Empathie, wie es scheint, unerbittlich, grausam und fürchterlich wie die Wirklichkeit. Schon 1970 meinte Friedrich Dürrenmatt, der Poet der Katastrophen, dass Shakespeares Titus Andronicus nur noch als groteske Farce zugänglich sei und bezeichnete die finstere Schlechterei, wie jetzt auch das Berliner Gefangenentheater, darum als Komödie. Später, 4 Jahre vor Mauerfall, richtete Heiner Müller mit der eigenen Variante des Stücks den Blick auf den Untergang autoritärer Regime und Imperien. Beide Shakespeare-Bearbeitungen sind auf der Freilichtbühne im Innenhof vom alten, nicht mehr belegten Haus 3 der Justizvollzugsanstalt klug verzahnt vom Team um Regisseur Peter Atanasoff.
Das große Rom, die Hure der Konzerne, nimmt seine Wölfe wieder an die Brust. Im Staub der Sieger kriechen die Besiegten.
Aber immer wieder bricht die Inszenierung den martialischen Chorton, diese Sprache des Kampfes wie bei Müller oder Einar Schläf, mit Musik.
Liebe, 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 nein, morgen ist nicht gleich vorbei, tanz zusammen mit mir, tanz zusammen mit mir.
Das ist dann eher Dürrenmatts Methode. Immer wieder sorgen die Songs dafür, dass sich die Perspektive ändert und sich die Finsternis des immerwährenden Mordens im alten Rom für Momente lichtet. Und da ist viel Finsternis, viel schauerlicher Schrecken. Immerhin werden der finalen Festgesellschaft im total korrumpierten römischen Herrscherhaus vom misshandelten, in den Wahnsinn getriebenen Ex-Feldherrn Titus, der sich zum Hobbykoch gewandelt hat, die in Fleischmus gebackenen Köpfe zweier Kinder der neuen gotisch fremden Königin zum Abendessen vorgesetzt. Das hält kein Magen aus.
Hier, was für was?
Aber das Lachen im Publikum zeigt, begreifbar ist ein Bild wie dieses nur mehr als irreale Farce. Und was bewirken reale Bilder von wirklichen Kriegen und echten Gemetzeln bei uns, die wir sie sehen? Und wie sehen wir die Männer, die all das Fürchterliche spielen? Viele von ihnen wissen ja, wie der Tod ausgesehen hat in Momenten, da sie die Grenzen der Humanität überschritten haben. Wichtiger aber in den Arbeiten des Aufbruchensembles bleibt seit der allerersten Aufführung der jeweils sehr persönliche Moment, in dem ein literarischer Text, und sei er noch so fürchterlich und voller Wahnsinn, hindurchgeht durch Körper und Geist der Spielenden. Wie fragte Marek Koschur, ein polnischer Reporterkollege aus Szczecin, der gestern dabei war und sich mit den Spielern unterhielt, verändert ein unfassbar grausam grotesker Text wie dieser die Männer, die ihn sprechen? Vielleicht, ach was bestimmt, zeigt uns das, wenn wir genau hinsehen wollen, die Aufführung selbst. Uns, die wir nach 2 Stunden und einer kleinen Feier das Gefängnis wieder verlassen können am Tor 2. Die 17 Männer, die im Programmheft alle nur mit dem Vornamen benannt sind, Robin und Norman, Musa und Mohammed, André S. und Ida J., gehen zurück in die Zellen. Die Figuren, die sie gespielt haben, schreien im Stück.
Gerechtigkeit!
Sie haben schon eine Art Antwort bekommen. Über Sie wurde Recht gesprochen. Aufbruch, dieses beispielhafte Theater gibt Ihnen eine Stimme seit über 25 Jahren. Sie darf nicht zum Verschlummen gebracht werden. Ende des Monats wird auf internationaler Ebene über Theater mit Gefangenen gesprochen in Berlin. Das wäre eine prächtige Gelegenheit für die Politik, die Zukunft von Aufbruch zu sichern. Rote Rosen müssen nicht sein, Geld reicht.
Unser Theaterkritiker Michael Lages über das Ensemble Aufbruch. Er berichtete von der Shakespeare-Premiere gestern Abend in der Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel. In den Kulturmeldungen erinnert Enne Seidel jetzt an den französischen Intellektuellen Pierre Nora, der gestorben ist.
Pierre Nora war Historiker und Hochschullehrer. Er war Lektor beim berühmten Pariser Verlag Gallimard und er war der Erfinder der sogenannten Erinnerungsorte, auf Französisch die Lieux de mémoire. Pierre Nora war überzeugt, dass sich Geschichte und Geschichtsbewusstsein nicht nur aus gedruckten Quellen ergibt, sondern auch aus dem, was eine Gesellschaft mit bestimmten Orten oder Symbolen verbindet. Wichtige Erinnerungsorte in Frankreich sind laut Nora geschichtsträchtige Orte wie Versailles oder Verdun, aber auch die Nationalhymne oder die Tour de France. In den 80er und 90er Jahren veröffentlichte Pierre Nora eine Art Lexikon dieser französischen Erinnerungsorte, ein vielbeachtetes Werk, das später auch in Deutschland nachgeahmt wurde, herausgegeben damals vom C.H. Beck Verlag. Der ehemalige Cheflektor dieses Verlags, Detlef Felken, kannte Pierre Nora persönlich und sagte über den französischen Historiker im Deutschlandfunk:
Er war ja ein begnadeter Impresario und Ideendirigent. Und daraus hat eben dann Nora eindrucksvoll Kapital geschlagen, weil er eben jede Menge kluge Leute versammeln konnte, die dann diese Lieux de Mémoire auch geschrieben haben. Es ist ja ein siebenbändiges Werk, das also in circa einem Jahrzehnt, also in einer langen Laufzeit, erschienen ist und ja wirklich Furore gemacht hat.
Und Furore machte Pierre Nora auch als Lektor und Verleger. Seit den 60er Jahren arbeitete er für den Gallimard Verlag. Er war dort verantwortlich für die Sachbuchsparte und verhalf großen französischen Denkern wie etwa Michel Foucault zum Durchbruch. Über Jahrzehnte prägte Pierre Nora das französische und das Pariser Geistesleben. Bis zuletzt arbeitete er noch in seinem kleinen Büro im Verlagshaus von Gallimard. Er wurde 93 Jahre alt. Und gestorben ist auch der US-amerikanische Schriftsteller Edmund White, ein Pionier der queeren Literatur in den USA. White schrieb autobiografisch geprägte Bücher, Kurzgeschichten und Essays, in denen er sich mit Sexualität, der Diskriminierung von Homosexuellen oder der AIDS-Krise auseinandersetzte. Edmund White unterrichtete auch an mehreren Universitäten, unter anderem in Yale und New York. Zwischenzeitlich lebte er in Paris. Dort schrieb er mehrere Bücher über französische Schriftsteller, unter anderem über Marcel Proust. Jetzt ist Edmund White im Alter von 85 Jahren in New York gestorben. Und der Schauspieler und Sprecher Rufus Beck warnt vor den Folgen von künstlicher Intelligenz für Synchronsprecher. In 10 Jahren werde es diesen Berufsstand so nicht mehr geben, prophezeit Beck in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. Er geht davon aus, dass zum Beispiel die Hörfassungen von Sachbüchern in Zukunft komplett von künstlichen Intelligenzen gesprochen werden. Bei Kinofilmen hält Rufus Beck eine Art Lizenzsystem für möglich. Vorstellbar sei, dass Synchronsprecher ihre Stimme gegen eine Gebühr zur Verfügung stellen. Dann habe man noch einen Pool von vielleicht 10.000 Stimmen, mutmaßt der Schauspieler, die man mit Hilfe von KI für alle möglichen Sprechrollen nützen könne. Schwierig werden dürfte es vor allem für weniger bekannte Sprecherinnen und Sprecher, meint Rufus Beck. Es werde diejenigen treffen, die nicht im Rampenlicht stehen.
Die Kulturmeldungen von und mit Enne Seidel. Die Bombenentschärfung in Köln war schon Thema in dieser Sendung und wird auch Thema sein gleich in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Maja Elmenreicher Mikrofon.